Wir sind Ann-Sophie und Nuria, die Feminist Podcast Agency. Das ist eine Folge zu Diversity in populären Medien. Wir sprechen aus einer persönlichen Perspektive darüber, warum es wichtig ist, dass Menschen in all ihrer Vielfalt dargestellt werden. Zuerst erklären wir, was wir unter Diversität verstehen. Dann kommt ein Text von mir, Ann-Sophie, zu einer meiner Lieblingsserien und wie es mir mit dem Thema geht. Wir haben einen Zusammenschnitt von verschiedenen Schauspielerinnen of Color zu dem Thema und zum Ende spricht Nuria nochmals über ihre Erfahrungen und wir diskutieren das Thema allgemein. Wenn ihr direkt wohin springen wollt, findet ihr die genauen Zeiten im Blogbeitrag. Viel Spaß! Wenn wir in diesem Podcast von Diversität sprechen, verstehen wir darunter zwei Dinge. Erstens geht es um die Vielfalt bei Geschlechtsidentität, Alter, Gesundheitszustand, ethnische Zuordnung, Sexualität, Neurotypen, soziale Schicht, Bildungshintergrund, finanzielle Lage, also Markern, die sozial zugeordnet werden. Zweitens geht es darum, dass es viele verschiedene Charaktereigenschaften von Figuren gibt, schüchtern, quirlig, ruppig, vorsichtig, draufgängerisch, in dem Fall also Marker, die eher von der individuellen Persönlichkeit herkommen. Ich, Diversität und Elementary. Wenn ich eine Serie schaue, die divers ist, fühle ich mich wohl. Natürlich spielen für meinen Seriengeschmack auch andere Faktoren eine Rolle. Ich mag lustige Serien, Serien, in denen Geschichten erzählt werden, und nicht nur eine Aufregung an die nächste oder ein Spaß an den anderen gehängt werden. Ich mag Serien, die sich Zeit lassen. Aber eben, wenn diese Serien ein diverses Cast haben, nicht nur Männerfiguren in allen Rängen, nicht nur weiße, grundgesunde, heterosexuelle Männer, dann fühle ich mich wohler. Zum einen, weil diese Diversität eine politische Gleichberechtigung unterschiedlichster Gruppen bedeutet. Zum anderen aber auch, weil das für mich eine Akzeptanz von Menschen grundsätzlich bedeutet. Alle Menschen haben ihre Eigenheiten. Eigenheiten, für die sie manchmal nicht akzeptiert oder lächerlich gemacht werden. Das muss nicht gleich eine strukturelle Diskriminierung sein. Manche mögen mit 30 noch gerne Lego, andere sind vorsichtig und unspontan, die Nächsten essen kein Fleisch und nochmals andere kein Gemüse. Es finden sich immer Leute, die etwas nicht normal finden. Respekt vor Menschen beginnt im Kleinen. Was im Endeffekt dazu führt, dass ganze Gruppen von Menschen unterdrückt werden, beginnt im Kleinen. Es geschieht direkt zwischen Menschen und nicht irgendwo im Abstrakten. Menschen erleben Respekt, Ablehnung und Unterdrückung unmittelbar in ihrem Alltag. Und damit zurück zur strukturellen Diskriminierung. Von der können die Lego- und unspontan Menschen nicht sprechen. Hinter struktureller Diskriminierung stehen ganze Unterdrückungssysteme mit langer Geschichte. Und es ist wirklich naiv zu glauben, dass nur deshalb hauptsächlich Geschichten über weiße Männer ausgestrahlt werden, weil ein einzelner Autor das mal eben spannend findet für seine Serie. Aber eben, es gibt ja andere Beispiele. Mein Wohlfühlbeispiel ist Elementary. Das ist eine moderne Version von Sherlock Holmes in New York der heutigen Zeit. Zwar hat das mit Sherlock Holmes wieder einen weißen, heterosexuellen Titelhelden, aber mit Joan Watson hat die Serie eine zweite Hauptfigur, die nicht nur weiblich, sondern auch Asian American ist. Das ist eine sehr seltene Erscheinung im amerikanischen Fernsehen. Auch bei den weiteren Haupt- und Nebenfiguren gibt es einige, die nicht weiß, männlich und heterosexuell sind. Die Serie macht das ganz gelassen und verfällt nicht in typische Klischees. Elementary hat kein riesiges Cast, aber es zeichnet mit seinen Nebenfiguren, Gastauftritten und StatistInnen ein Bild von New York, das so divers ist, wie es diese Stadt und unsere Welt tatsächlich sind. Ich muss mich nicht komplett mit meinen sozialen Markern in den Figuren einer Serie wiederfinden. Alleine der Umstand, dass sehr unterschiedliche Menschen zusammenkommen, vermittelt mir das Gefühl, dass auch ich willkommen bin. Und dann kann ich mich umso mehr in den unterschiedlichsten Figuren wiederfinden, egal wie sehr sie mir äußerlich entsprechen. Und außerdem bin ich dann Figuren großzügiger gegenüber, die ich nicht auf Anhieb verstehe. Figuren, deren Beweggründe ich schwieriger nachvollziehen kann, deren Eigenschaften, seien sie sozial anerzogen oder charakterlich individuell, ich mühsam finde. Wenn ich weiß, hier ist Platz für alle, finde ich diese Großzügigkeit auch bei mir. Wir beide, Nuria und Ann-Sophie, erleben zwar sexistische Diskriminierung, aber in vielen Belangen sind wir auch sehr privilegiert. Deshalb wollten wir für diesen Podcast auf andere Stimmen verweisen. Wir haben eine Sammlung an Höreindrücken zusammengestellt, wo bekannte SchauspielerInnen erzählen, wie wichtig für sie eine diverse Medienlandschaft war, ist und wäre.
Zuerst folgt ein Ausschnitt des Dokumentarfilmes Trek Nation, in der Nichelle Nichols, bekannt als Uhura aus der Star Trek Franchise, eine prägende Anekdote erzählt. Danach hören wir John Cho, der neue Sulu aus den aktuellen Star Trek Filmen und auch bekannt aus anderen Filmen und Serien, der über seine Erfahrung mit Star Trek spricht. Als drittes folgt eine Dankesrede von Lucy Liu, Joan Watson in Elementary und bekannt aus vielen anderen Filmen, für die Muse Awards 2012. Als letzten Beitrag hören wir wie Leslie Jones, die Patty im neuen Ghostbusters und aktuelles Saturday Night Live Cast-Mitglied in der Morning Show The View erklärt, wie die ebenfalls anwesende Whoopi Goldberg sie inspiriert hat.
I was told that Van wanted to meet me and I turned and looked into the face of Dr. Martin Luther King. I was breathless. He says, yes, I'm the Trekker. I'm a Star Trek fan. And he told me that Star Trek was one of the only shows that his wife, Coretta, and he would allow their little children to stay up and watch. And thanked him, and I told him that I was leaving the show. All the smile came off his face, and he said, you can't do that. He said, don't you understand that for the first time we are seen as we should be seen? You don't have a black role. You have an equal role. And when I went back to work on Monday morning, I went to Gene's office and I told him what had happened over the weekend. And he says, welcome home. We got a lot of work to do.
I would say, you know, when I was a kid and you know, I immigrated to the States in 1978 and I was 6 years old and watching TV, and I didn't see any Asians on television. And you know, you turn on Star Trek, and there is this Asian guy, not chopping anybody up, but in fact, you know, he's honorable. He's the helmsman of a spaceship, and it was a big deal for me to see that and have a role model like that.
I remember when I was younger. What did I want? My parents came from China. They met in New York City. They got married here. I grew up in Queens. I'm shooting at Silver Cup now, which is fantastic, in Queens. What did I want more than anything at that time? I wanted so much to belong. I wanted to be the things that I saw around me, my environment, the things on television, the people on television. Could I relate to them? Maybe emotionally, maybe from a story standpoint, but could I see myself on television at that time? No. I can only see myself as the person viewing that. And so as I continue to grow in my life, I think, how do I belong in this business? How do I belong in this group? How do I belong in high school? You know, the struggle that you have as children. And I feel like I really finally belong somewhere. And it is in this business amongst this group of women in this room and gentlemen, of course. And it is such it's such a feeling of peace, because that struggle is something that you could never really feel comfortable with as you grow up? You know, what do I look like? Am I not tall enough? Am I not blonde enough? I don't have blue eyes. Is my cup size big enough? You know, it's so many different values that you put on yourself, and the insecurities and the genuine aspect of who we are. We sometimes get lost in that, in all of the glitz and the glamour and the flash. And what it boils down to ultimately is, at the end of the day, what have I done? You know, have I done this for myself? And I have to say that because of the experiences that I've had and the people that I've met and have worked with and have had the honor of being around, we are here for a reason. And if we are given the ability to even know what that reason is and have that moment in time where that truth sings out, and it only lasts for a moment, trust me. Sometimes you have that epiphany, that moment, hold on to it, because it will disappear. And so in this moment, I just want to say that it is a lasting impression that I have received this award from everybody. And I will continue to strive to be better and do more and enjoy myself more in this business because I am a woman, and I am a woman amongst wonderful women in this room who inspire me. And I hope that I can continue to meet and enjoy that in my life, whatever remains. So thank you very much for this.
When I was young, my dad always let me listen to comedy albums, and I always knew about comedy. I always loved comedy. The day that I saw Whoopi Goldberg on television, I cried so hard because I kept looking at my daddy going, oh my God, there's somebody on TV that looks like me. Aww. She looks like me. I watched that, and my dad recorded it for me. I literally watched it every day after school. I just want to thank you from the bottom of my heart, because now I know what I'm doing, that when I put on that Ghostbusters suit and little girls see me on TV now, mm-hmm. now they're going to go, I can do it.
Yeah.
And you gave that. That to me, and I love you. I love you from my heart and my soul, and I love you for what you've done for Black women. I love you for what you've done for Black comedians, and I love you.
Liebe Nuria, wie geht es dir denn mit dem ganzen Thema? So, also, mir ist das irgendwie schon immer wichtig gewesen, auch wenn ich es nicht bewusst. Weißt du, als Thema Representation oder im Darstellen von Frauen, aber dass ich mich vielleicht wie so dahin gezogen gefühlt habe und dann auch wie mein, einfach danach gesucht habe, wer ist ähnlich wie ich. Und so jetzt gerade, ich meine, so ein typisches Beispiel ist bei Harry Potter, mhm. Hermine, weil sie da so halt so eine Streberfigur ist, habe ich mich mit ihr gern identifiziert und bin auch einmal für die Fasnacht als Hermine habe ich mich so verkleidet. Und dass sie ja eben so als ein Mädchenfigur, wo so voll wissensbegierig ist und wo zwar am Anfang leider einige Charaktere deswegen runtermachen, aber nachher zeigt sich ja, dass sie dann eben das, was für einen Wert das hat, was für ein guter Mensch sie ist. Und die, also der Ron hat sie am Anfang runtergemacht, nachher werden sie ja beste Kollegen und so. Also es gibt irgendwie so eine Entwicklung, wo sie mit eingebaut wird in diese Freundschaftsstruktur. Und sie muss sich nicht dafür verändern, sondern das, was sie auszeichnet, ist, dass sie eben so viel weiß und sich so darum kümmert, dass sie nicht von der Schule geflogen werden. Aber das ist so ein Beispiel, wo ich einfach, auch wenn ich das Thema nicht bewusst in meinem Kopf hatte, wusste ich, ah, mit der kann ich mich identifizieren.
Und eigentlich gleichzeitig ein schönes Beispiel eben dafür, dass wenn man Leute oberflächlich nach ihren Eigenschaften beurteilt oder Eigenschaften als negativ betrachtet, ohne genauer hinzuschauen, mhm. dass halt den Leuten nicht gerecht wird.
Genau. Und dort eben so ein typisches, oh, ein Mädchen, das so viel weiß, dass sich für Bücher interessiert, das ist doch lahm oder so, mhm. aber nachher im also schon im ersten Buch wird klar, dass das auch eine tolle Eigenschaft ist und so weiter.
Cool. Und da hast du dich wiedergefunden.
Genau. Und viele andere auch von dem, was ich dann später gehört habe. Für das war sie ja sehr beliebt.
Das ist so das Strebermädchen, wo aber zur Heldin dann wird. Genau. Sie ist zwar nicht die Hauptfigur, es hat immer noch Harry. Und die Leute haben auch dann später, habe ich gelesen, Harry ist ja eigentlich gar nicht so klug. Ohne Hermine wären er und Ron schon mehrmals gestorben oder hätten einfach verloren in ihren Kämpfen und so. Aber es wird auch, also wenn du die Bücher liest, siehst du, dass sich auch alle ergänzen. Also Ron hat dann wieder andere Sachen, die er besser kann als die anderen zwei und so weiter. Und das finde ich dann, schätze ich jetzt heutzutage auch, dass das auch, dass dann nicht nur das ist gut und die anderen sind alle schlecht. Ja, es ist jetzt sehr simpel gesagt, aber dass hier so ein Team,
das nicht, ja, dass nicht nur ein Heldentyp gepflegt wird.
Ja, genau. Dass Harry zwar der Auserwählte ist, obwohl in den Büchern wird das dann auch besprochen, was bedeutet das überhaupt, aber dass er ohne seine Kollegen, ohne seine Kolleginnen, wäre er gar nie so weit gekommen. Also ja. Alleine kann er nicht der Held sein, sie müssen zusammen die Helden sein.
Mhm.
Also das ist schon eine positive Message. Für Jugendliche, für Kinder.
Ja, und für dich persönlich war es auch so. Und wie sieht das heute noch aus? Oder wie hat sich dann das Thema für dich entwickelt?
Ich glaube, zwischendurch habe ich dann das vielleicht nicht so weiter verfolgt, aber dann weiß ich, als ich angefangen habe, Videogames vermehrt zu spielen, dass ich dann zum ersten Mal einen Artikel gesehen habe, wo jemand die weiblichen Charakter in Mass Effect 2 zum genau sein, bespricht. Und da habe ich auch auf einmal wie so bemerkt, ach stimmt, das ist noch, es kommt noch darauf an, eben wie in welchem Kontext oder auf welche Art diese Frauencharakter dargestellt wird. Weil das ist, die haben wir von der Gesellschaft aus, von unserer Kultur aus, gibt es ja Unterschiede, die uns aufgelegt werden. Also dass dann zum Beispiel ein Charakter sich nur emotional öffnet, wenn sie mit dem Hauptcharakter eine sexuelle Beziehung eingeht, aber wenn du sozusagen als Kollegen mit ihr sprichst, kommt das nie so weit und dann ist halt wie so, was für eine Message gibt das und so weiter. Habe jetzt nicht mal so genau im Kopf, aber das war so der erste Artikel, wo ich das mal so wirklich bewusst, ach stimmt. Also es ist toll, dass dieses Game diesen weiblichen Charakter hat, aber es kommt dann auch noch darauf an, wie sie dargestellt werden. Also,
ja.
Weil eben, wenn ein Charakter eben sehr auf die Körperform definiert wird und dass sie sexy ist und so, dann haben wir zwar einen weiblichen Charakter, aber eben sie wird auf bestimmte Merkmale reduziert. Mhm. Und das ist dann nicht so toll.
Das ist ja auch, das ist, da haben wir auch schon drüber geredet, dass eine Vielfalt an Charakteren oder Figuren bringt es nur, wenn sie nicht ständig dieselben Stereotype oder so ja. erfüllen. Also was ja auch, glaube ich, John Cho in irgendeiner Stellungnahme auch sagt, dass er mal nicht der asiatische Jiu-Jitsu, wobei Karate-Kämpfer oder der Irre, also bei Breakfast at Tiffany's wird er als eine chinesische ja. Figur eingeführt, die immer nur wütend ist und in der Gegend rumschreit. Das war, glaube ich, auch oft für asiatische Figuren in amerikanischen Filmen der Fall. Oder eben bei Frauen halt nur das schöne Beiwerk. Also da kann es so viele Frauen haben, wie es will, wenn sie nicht auch etwas tun können und interessante Eigenschaften haben, dann bringt es auch nichts, dass es sie gibt in den Filmen und Geschichten.
Das erinnert mich, nur kurzer Einwurf, im Anime, in der Anime-Welt gibt es so ein Genre, das Harem, also da hast du einen männlichen Hauptcharakter und dann ganz viele weibliche Charaktere um ihn herum.
Ja.
Dann siehst du, oh, mega viele weibliche Charaktere und dann merkst du, oh nein, die sind nur da, damit sie auf ihn stehen, damit sie süß, sexy sind und es sind verschiedene Typen von Frauen, die nur da sind als Love Interest. Das ist zum Beispiel, also eben das geht nicht alleine, nur auch viele weibliche Charaktere. Manchmal ist, je nachdem kann es sein, dass diese Serien oder Geschichten doch vielleicht
gut gemacht
sind. Ja, gut gemacht.
Interessante, doch interessante Figuren haben. Aber erstmal ist das nicht, kann man erstmal, ist nicht direkt nur, weil es viele Frauen um ihn herum gibt, heißt das, dass es eine coole Darstellung von Menschen ist.
Ja, genau. Es kommt dann auf die Umgang, also wie man es umsetzt, genau.
Ja,
das
geht dann halt eher beispiellos nicht so toll. Also ich weiß nicht, ob ich schon mal einen Harem-Manga gelesen habe oder so, aber was ja auch oft ist, ist, dass Frauen verglichen werden mit Autos oder mit Essen.
Mhm.
Und ich meine, von Autos und Essen gibt es auch unterschiedliche Marken und Kategorien und so. Und das ist ja auch, dass man teilweise die Leute sehr runterbricht auf, das ist die Blondine, das ist die Braunhaarige, das ist die, die Sexbombe, die Süße und die, was weiß ich, strenge Bibliothekarin. Ja.
Genau, das ist eh, das kommt mir auch Sinn, dass ich das später, dann, wo ich mich dann schon eher mit solchen Themen befasst habe, dann auch wirklich mal darauf geachtet habe, ist es mal ein Frauentypus, der so jetzt in Anführungszeichen neu ist für diese Medienlandschaft, aber wo wir halt ihn auf der Straße in unserem Freundeskreis durchaus wiedererkennen würden, wo nicht nach diesen Stereotypen einfach eingeordnet werden können, sondern so vielseitig, authentisch. Und mir kommen da jetzt gerade Beispiele von Broad City, die Serie haben wir ja eh schon geredet.
Ja, in Frauenfreundschaften reden wir über Broad City, genau.
Ich meine, da ist vieles auch überzeichnet und ins Absurde gedreht, aber dort finde ich Abby so sympathisch, weil sie eben so sich oft auch irgendwie blamiert, nicht immer genau weiß, was machen. Aber das gibt es ja auch als Stereotyp, irgendwie die Schusselige. Aber das sind doch oft, oh, sie ist zwar schusselig, aber trotzdem irgendwie die schönste aller Zeiten, keine Ahnung, also so Mary Sue Stereotype werden oft so beschrieben, aber das ist wieder ein anderes Thema. Ja. Einfach Abby, da habe ich einfach auch vieles wiedererkannt, in mir selber oder sonst einfach im normalen Leben sieht, was man auch so Alltagssituationen natürlich darstellt.
Und wie ist das dann für dich, wenn du eine Figur hast, in der du dich auch wiedersehen kannst? Was macht das mit dir?
Also irgendwie einfach, dass man, es wird wie eine Bestätigung. Einfach so, ah, man ist gar nicht so abnormal. So ganz krass ausgedrückt. Ja, weil man sonst immer so meint, ich entspreche keiner diesen vorgegebenen Stereotypen oder Figuren. Aber natürlich, die sind jetzt oft einfach sehr simpel gebaut, aber dass man wie sich nie wieder sieht, dann meint man, man ist deswegen auf eine blöde Art anders.
Ja. Und es gibt keine Geschichten mit mir. Genau. Das heißt, man kann sich auch weniger für sich selbst Geschichten vorstellen, fürs Leben.
Ja, wo man selber etwas in die Hand nimmt, wo man selber etwas erlebt. Weil die, die in den Geschichten immer etwas erleben, sind immerhin entweder sind sie die Intelligentesten von den Intelligenten, sind die Allerschönsten von den Schönsten, bla bla, immer so. Ja. Oft ging auf ein Merkmal sehr stark, auf das konzentriert. Und das sind einfach, eigentlich ist gar nicht so schwierig, einfach mal einen Charakter zu machen, der eben auch in sich Widersprüche hat oder wo eben nicht perfekt ist und so, wenn man jetzt, sonst so klassische Hauptfiguren-Modelle anschaut. Und eben auch eben verschiedene Emotionen durchläuft, eben sei das Scham, sei das Trauer. Und eben, wenn eben ein Charakter nur, also jetzt eine Frau oft nur als Nebencharakter, nur als den Liebes-, also den Love Interest für die männliche Hauptfigur dasteht, dann hat sie auch dann oft nicht den Raum, um sich auf vielseitige Art darzustellen. Und dann wird sie nur für das, eigentlich dann ist, wirkt so, als wäre sie nur für das dort.
Sie ist ja dann auch immer nur in Bezug auf eine andere Figur.
Und nicht das, für sich alleine.
Ja, und es ist weniger dann die Frage nach ihren Wünschen und ihren Beweggründen. Ich glaube, eine Alternative für so etwas eindimensionale Geschichten stellen ja auch so Serien oder Bücher dar, eben wie Harry Potter, wo quasi dieses Dreierteam und dann ja auch mehr Leute noch dazu irgendwie sich einem Abenteuer stellen. Oder mir fallen auch die Joss Whedon-Serien ein, die ja auch häufig darum drehen, dass eine Gruppe von Menschen, die alle ihre Fehler haben, zusammenfinden und miteinander irgendwie klarkommen. Das fällt mir gerade so ein. Ich meine, dann kann man natürlich, ich weiß nicht, ob man dann sagen kann, ja, die Gruppe als solches ist dann wieder die Beste von den Besten, aber ich glaube nicht. So simpel ist es nicht. Ich glaube einfach, dass das ist so ein bisschen, finde ich, ein Gegenbeispiel, dass es so Serien gibt, die dann den Schwerpunkt darauf legt, dass halt man mit seinen Imperfections mit den eigenen Fehlern und den eigenen Schwächen, aber mit anderen zusammen dann halt auch die Stärken heraustreten und man zusammen irgendwie klarkommt.
Ja.
Ja. Oder auch gezeigt wird, dass das ja auch das Leben miteinander spannend macht, weil meistens ist es ja dann, wenn diese Figuren zusammenkommen, spannend, wie sie eben mit ihren Fehlern und so klarkommen.
Ja.
Genau, das heißt, darum ist es auch schön, wenn man sieht, hey, es gibt echt verschiedene Charaktere und deswegen ist es auch schön, sich selbst wiederzusehen. Mhm. Und genau, und da können wir nochmal zurückkommen, dass zu dem Thema, dass halt viele Menschen, die eben People of Color oder Leute mit einer Behinderung oder was es einfach so an Diskriminierungsformen gibt, nein, das waren jetzt keine Diskriminierungsformen, sorry, sondern es sind Gruppen von Leuten, die von Diskriminierung betroffen sind. Und dass es halt deswegen toll ist, wenn man nicht nur die eigenen Charaktereigenschaften wieder sieht, sondern auch Leute, die dieselben Struggles, also dieselben Probleme oder dieselben Erfahrungen im Leben haben. Dass man auch auf dieser Ebene quasi sieht, hey, ich bin nicht abnormal und ich erlebe auch Geschichten. Ja. Mhm. Was mir noch einfällt. Shit. Ah ja, was mir einfällt ist, dass gleichzeitig ist es ja auch so, dass wir lernen, uns auch in andere hinein zu versetzen. Und also viele der Bücher, die ich als Kind sehr gerne gelesen habe, waren Jungs, die Hauptfiguren. Zum Beispiel Kalle Blomqvist von Astrid Lindgren, war lange mein Lieblingsbuch. Gott, was anderes fällt mir jetzt gar nicht ein. Aber viele Bücher oder viele Texte habe ich mich teilweise auch eher mit den Männern identifiziert. Und das ist etwas, was wir auch lernen, dass wir uns auch eben in andere hineinversetzen können. Aber wenn man halt immer nur eben quasi jetzt, bei mir waren es wirklich viele Jungs und Männer als Hauptfigur hat, dann lernt man halt sehr mit denen mitzudenken, mitzufühlen, sich in sie hineinzuversetzen. Und wenn man dann teilweise aber konfrontiert ist mit Menschen, die halt nicht diese sozialen Marker haben, die eben vielleicht, also wirklich Frauenfiguren zum Teil oder People of Color, die nicht der weiße Mann sind, dann fällt es teilweise, also gerade auch bei Frauenfiguren, mir manchmal schwerer nachzuvollziehen, warum die jetzt so ätzend sind, gerade zu jemandem. Bei diesen Männerfiguren früher, dann eben, ich konnte es ja nachvollziehen, weil ich hatte es einfach gelernt. Aber wenn dann so Frauenfiguren irgendwie eigenwillig sind oder so, dann nehme ich das denen manchmal auch so ein bisschen übel.
Das kann man in anderen Sachen auch beobachten, dass uns wird wie beigebracht, die Hauptfigur, deren ihre Motivation, die, mit der haben wir am ehesten Verständnis. Und auch wenn dann die Motivation oder das, was sie machen, eigentlich dann moralisch falsch ist, wir wollen wie sehen, wie es der Hauptfigur, wie sie an ihr Ziel kommt. Das hat man bei Breaking Bad bemerkt, wie die Fans immer noch die Hauptfigur Walter voll cool fanden, aber die Ehefrau, die berechtigte Fragen an ihn gestellt hat, von wegen, was macht er da, wieso geht er immer weg, wieso, aber hat von der Geschichte von Breaking Bad macht Sinn, dass sie so reagiert, aber dann die Fans haben auf das dann sehr aggressiv reagiert, weil sie einfach so fest in der Perspektive des Hauptcharakters drin waren, auch wenn er dann halt ein Anti-Held bis sogar nicht Bösewicht ist, dass einfach, oh nein, die Nebenfigur, die ist halt eben zweite Priorität, deren ihres Verständnis, diese, der kann ich dieses diese Empathie dann irgendwie nicht entgegenbringen, weil er ist ja die Hauptfigur. Was er macht, ist ja das Interessante. Mhm. Und das ist immer schade, wenn ein paar Leute das wie nicht reflektieren. So, also habe ich auch schon Diskussionen gehabt, wo ich dann wie so darauf hinweise, also hallo, das, was diese Frauenfigur gemacht hat, ist ja eigentlich vollkommen logisch und würde auch sonst bei anderen Menschen wo so etwa rauskommen, dass sie so reagiert. Wieso bist du da so wütend oder so genervt? Deswegen.
Und das ist eigentlich ein gutes Beispiel, dass wir wirklich lernen, über so Hauptfiguren von so Geschichten uns in andere hineinzuversetzen und auch sehr stark mit ihnen mitzufühlen und mitzudenken. Das kann ja erstmal eben positiv sein, weil so lernen wir, dass nicht nur unsere eigene Sicht zählt, aber zum anderen eben muss man sich dann aber auch kritisch fragen, wer besetzt diese Hauptfigurenpositionen. Oh, ja.
Ich meine, es gibt immer eine Entscheidung, ein Drehbuchautor oder sonst ein Autor sitzt hin und sagt, das ist die Figur, die der wir folgen, der wir in erster Linie ihre Sicht sehen. Aber es könnte auch jemand anders in der Geschichte sein. Und oft sind es ja immer Männer. Also Männer und so weiter.
Und genau, und ein anderer Punkt, der mir noch eingefallen ist, was ja auch oft gesagt wird, eben nochmal zu den Stereotypen zurück, dass gewisse Gruppen halt erleben müssen, dass wenn sie vorkommen, kommen sie immer auf eine ganz bestimmte Form, in einer ganz bestimmten Form vor. Zum Beispiel Leute mit einer körperlichen Behinderung, ist es so oft, dass jemand hatte einen Unfall und sie wollen unbedingt, dass es wieder weggeht. Also anstatt, dass diese Figur einfach, mir fällt zum Beispiel Dark Angel ein, da haben wir einen querschnittgelähmten Mann im Rollstuhl, der quasi auch daran arbeitet, da wieder weg davon zu kommen. Dabei fand es ein faszinierender Typ, sehr intelligent, arbeitet viel mit Computern als Journalist. Also quasi nicht der Rennsportler, der halt einfach seinen Lebenstraum nicht mehr verfolgen kann. Und auch diese Menschen werden glücklich, sondern halt eigentlich jemand, dessen Fähigkeiten total faszinierend sind, also wo auch die Geschichte anders hätte laufen können, dass der sich irgendwann zurechtfindet, wie es viele Menschen mit Behinderung tun. Also die sind nicht einfach automatisch alle tot unglücklich. Mhm. Da fällt mir ein, oder wenn wir dann erstmal, ich glaube, dieser Film wieder von, den habe ich aber nicht gesehen, der kürzlich rauskam, Me Without You, nee.
Na, auf jeden Fall. Mit dem Querschnitt,
ja,
genau. Ein ganzes halbes
Jahr. Ja, irgend sowas, wo sie ihn pflegt.
Ja, und er ist im Querschnitt gelähmt, im Rollstuhl. Genau. Also ich weiß auch, wie die Geschichte ausgeht.
Ja, ich weiß es auch, wir spoilern euch jetzt wohl nicht, aber ich habe da auch einen Podcast, so, den werde ich noch verlinken, wo es halt auch wieder diese Geschichte ist, ein junger Mann einfach kommt nicht klar und alles ist ganz furchtbar. Und Leute mit quasi Querschnittslähmung müssen sich ständig in diesen Rollen sehen, im Fernsehen und in den Filmen. Dabei haben, glaube ich, sehr viele von diesen Menschen hätten Geschichten zu erzählen, die um alles andere gehen, die um Liebe gehen und um, was weiß ich, Erfolg im Job oder vielleicht auch mal schon auch Schwierigkeiten, ich meine, in unserer Welt mit dieser Behinderung zu leben, aber dann vielleicht eher mal aus gesellschaftskritischer Sicht und nicht, oh mein Gott, mein Schicksal ist so schlimm.
Mhm.
So. Also das heißt, dass es auch immer cool ist, quasi Diversität oder Vielfalt dann nicht nur so zu sehen, wir schließen mal alle mit ein und definieren dann die Leute nur noch über quasi diese sozialen Marker wie Hautfarbe oder Behinderung oder Körperaussehen, sondern dass man dann trotzdem die Leute als Personen oder als Figuren auch ernst nimmt. Und dann eben diese zweite Vielfalt an charakterlicher Vielfalt eben auch dazu kommt.
Ja,
also, beides. Ja, es geht nicht das eine ohne das andere.
Ich sehe es immer einerseits als Vorbildfunktionen, besonders wenn man eben die eigenen sozialen Marker eher selten sieht, dass eben von einer Gruppe, wo man eher selten Repräsentationen in Medien sieht, dass die dann auf einmal durch das inspiriert werden, wenn es dann mal so eine Figur gibt. Das haben wir dann eben in diesen Zitaten, die wir in unserer Folge einbauen, hat man so Beispiele. Aber einerseits auch eben, dass eben nicht nur irgendwie, es gibt nicht nur Perfektion und alles andere ist entweder eben extrem unnormal oder darf nicht existieren, sondern eben diese Fehler, diese Charakter, die vielleicht dann ähnlich zu dir sind, haben vielleicht ähnliche Probleme, ähnliche Sorgen und dass das halt einfach auch wie akzeptiert wird, ja, das gibt es. Und du bist nicht alleine. Also das Gefühl, dass diese zwei Sachen Vorbild und auch eben nicht nur dieses perfekte Glamour, Blondine, lange Beine, perfekt rasiert, geht es dann um Schönheitsideale, dass zum Beispiel auch das nicht so einseitig sein soll, oder Körper, wie sagt man, Bodytypes,
Körpertypen,
ja, dass auch da merkt man auch oft, dass es, wenn es um weibliche Figuren geht, dass halt einfach immer nur schlank gilt, aber jemand, der nicht dieser schlanken Typus entspricht, den sieht man nie. Aber männliche Figuren, da gibt es dann wieder große Unterschiede. Da hat jetzt gerade Anita Sarkeesian wieder für ihre Reihe, für, wo sie Videogames genauer betrachtet, hat sie jetzt genau ihr letztes Video zu dem Thema, dass bei männlichen Videogame-Figuren gibt es extreme Vielfalt, bei den weiblichen Figuren ist immer halt typisch, also konventionell schön und schlank.
Ja.
Und das
auch. Ja, also ich meine, dicke Männerfiguren gibt es ziemlich viele, die kriegen auch ihre blöden, also die kriegen auch ihre Diskriminierung ab, wie alle Menschen, die irgendwie nicht einem krassen Körperideal entsprechen, aber es gibt sie auf jeden Fall viel mehr, das stimmt. Also diese Vielfalt ist mehr gegeben auch an.
Mhm. Heißt nicht, dass eben die männlichen, dicken Figuren toll, immer toll dargestellt sind.
Nein.
Also, aber ja. Ja. Ich habe dann noch einfach hier auf meinen Notizen, habe ich gesehen, ich habe noch so ein Beispiel, wo ich persönlich sehr speziell finde. Es gibt diese Serie It's Always Sunny in Philadelphia. Und da geht es eigentlich halt um vier Charakter, die wirklich, wie soll ich das jetzt schön ausdrücken? Also es sind wirklich schlechte Menschen. Ja. Es geht in der Serie darum, das sind schlechte Menschen und ihnen passieren auch, also wenn sie irgendwas planen und irgendwas hoffen zu erreichen, geht es auch meistens in die Hose. Also sie werden nicht dafür belohnt, dass sie schlechte Menschen sind. Und das sind halt eigentlich drei Männer und eine Frau. Und da habe ich dann auch später gelesen von Interviews oder so, da haben sie in der ersten Staffel, war ich die Frauenfigur eher so the voice of reason. Also die drei Männer waren die, die immer durchgeknallte dumme Ideen hatten und sie war die, wie immer sagt, hey, spinnt ihr, was macht ihr da?
Also, auch ein sehr typisches Stereotyp.
Die Frau ist der Spielverderber sozusagen.
Genau. Männer sind die Kinder, Frau ist die Mutter.
Ja. Und dann hat die Schauspielerin aber selber gesagt, Leute, das ist nicht so interessant zum Spielen. Ich bin eigentlich, ich habe da so meine Talente, zum auch, auch eine blöde, schlechte, durchgeknallte Figur zu sein. Und dann haben sie das dann auch angepasst. Und jetzt ist sie halt genauso durchgeknallt und moralisch falsch drauf wie die anderen drei. Und das hat der Serie extrem geholfen. Die Figur ist durch das natürlich viel interessanter. Man soll, das ist jetzt nicht eine Vorbildfigur, aber viele Fans der Serie mögen sie, also weibliche Fans mögen dann, die heißt sie, mögen sie dann doch speziell, weil es einfach ungewöhnlich ist, eine Frauenfigur dann in diesen Situationen zu sehen. Also klar, ab und zu passieren ihr auch gemeine Sachen, wenn die anderen ihr irgendwas antun oder so, aber sie ist auch oft eine, die sehr frech ist und ihres Zeug durchzieht. Oder sie verbündet sich mit den einen. Es ist immer verschieden. Aber es ist einfach, ist mir extrem aufgefallen, dass eigentlich dieser. Und sie ist ja doch immer noch eine Hauptfigur. Sie sind eigentlich zu fünf, genau. Danny DeVito kommt ja noch dazu. Das sind fünf Hauptfiguren. Ist zwar dann vier Männer und eine Frau, aber sie ist dann auch gleichwertig.
Ja.
Sie ist nicht einer von ihnen, ist der große Hauptcharakter. Und dass dann eben nicht mehr diese komische also dass dann die Balance wurde dann eben gemacht, dass alle gleich durchgeknallt sind. Aber eben, Vorbild ist da.
Also Nuria empfiehlt euch nicht, dem Beispiel dieser fünf Menschen zu folgen.
Nein, das ist echt
gerade. Wenn ihr das gerne machen möchtet, wenn ihr euch darin wiedererkennt, wunderbar für euch.
Aber so vereinzelte Sachen sind vielleicht sympathisch oder so. Ja. Es gibt eine Folge, da. Nur kurz als Beispiel, da machen die Leute, machen sie bei einer Dating-Seite mit, wo man nachher die Person, die man gedatet hat, für einmal oder so, dann mit Sterne
bewerten
kann. Okay. Und sie geht dann einfach mit mega vielen Männern aus und gibt immer nur einen Stern. Einfach einen Stern. Dann gibt es immer so einer. One. Und dann ihr Bruder, wo halt auch ein Teil von dieser Gruppe ist, der flippt aus, weil er auch nicht so gute Bewertungen kriegt. Ja. Und dann sieht man, wie er so sie so anschaut, während sie nur immer einen Stern gibt. Und das fand ich halt lustig, dann wie die Frau. Aber leider am Schluss von der Folge kommt dann raus, dass diese Männer, denen macht das nichts aus. Sie finden es einfach toll, dass sie mit ihr halt für eine Nacht ins Bett können. Und sie hat eigentlich diese Männer eben eigentlich nerven wollen mit diesem einen Stern. Aber es war nur ihr Bruder, der sich wegen so etwas Gedanken gemacht hat. Der ist halt so narzisstisch drauf. Die anderen, die haben sich einfach gefreut, dass sie mit ihr was haben konnten. Aber einfach diese Szene, wo sie einfach immer nur einen Stern gibt, finde ich toll.
Ja, genau. Ich glaube sowieso, man erlebt das immer wieder jetzt wieder auf Frauenfiguren aller Art zurück, dass von weiblichen Fans es irrsinnig genossen wird, wenn es Frauen gibt, die auch einfach mal nicht quasi die Heilige verkörpern, also nicht diese moralische, brave Figur verkörpern. Ich meine zum Beispiel, irrsinnig viele Leute finden ja auch, oder nicht irrsinnig, viele Leute finden ja die Anwältin von Viola Davis in How to Get Away with Murder, die halt wirklich eben ein moralisch auch sehr ambivalenter Charakter ist und aber so viel Spaß macht, ihr zuzugucken und also dass Frauen quasi aus diesem wohlerzogenen Mädchen-Ding rauskommen und dann es sehr genießen, wenn man auch mal einfach Frauen erleben kann, die auf den Putz hauen. Ja.
Auf verschiedene Arten, ne?
Ja.
Nicht immer einzeln.
Ja, ich meine, die Ghostbusters sind ja so viele Frauen, ich finde es einfach toll, diesen vier Frauen zuzugucken, wie die Spaß haben. Oder, ja, auf jeden Fall.
Da haben wir kurz mal darüber geredet, diese Kampfszenen bei Ghostbusters. Mhm.
Da gab es, mir hat es so gefallen, dass du quasi einfach mal für Actionfilme untypische Frauenfiguren oder überhaupt für Actionfilme untypische Figuren, also siehst, wie sie halt einfach die mega coolen Moves abziehen quasi. Und ja, ich weiß, also irgendwer hat das kritisiert bei School of Movies, dass halt das so oft so ist, dass du ganz normale Leute hast in so einem Film und dann plötzlich kommt die Action-Szene und dann können sie es mega gut. Und ich kann das nachvollziehen, so allgemein, aber ich fand es mega cool, mal solche Frauen auf die Art und Weise dann einfach diese Sachen, also eben, die machen ja dann so, oh Gott, ich habe keine Ahnung von Sport, diese Rolle, diese Seitwärtsrolle, die sie macht, oder ja, einfach diese Stunts, die sind, ich fand das so, ging ab, fand ich gut.
Dann hat man sich gefreut, und irgendwie so ein 10-jähriges Mädchen, wo die diesen Film dann schaut, die denkt sich dann nicht, das ist jetzt ja unrealistisch.
Genau, also mir war das ein bisschen egal.
Ja, also ich finde bei solchen Fällen. Das erinnert mich bei der Diskussion einmal um den weiblichen Hauptcharakter im neuen Star Wars Film, also The Force Awakens, dass sie
also um Rey.
Rey, genau. Also falls das jetzt für ein paar Leute ein Spoiler ist, falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, könnt ihr hier kurz ausschalten, aber okay, Spoiler. Rey hat ja dann Jedi-Kräfte und viele haben dann gesagt, was? Wieso kann die das so schnell? Wieso kann die das so super? Blablabla, und wieso kann sie so gut kämpfen? Aber dann vergessen die Leute, dass im Original, der ersten Star Wars, dass der Luke dann das auch
genauso war.
Ja, man sieht bei Luke schon, wie er dann ein Training bei Yoda und so machen musste, aber schlussendlich ist er doch der beste Flieger, der dann eben den Todesstern im ersten Film dann zerstört und so weiter. Also klar, diese Trainings-Saison, aber bei Rey wird es auch nicht so dargestellt, dass sie schon alles super kann. Am Ende des Films geht es ja. Ja, genau. Und dann, okay, mal Force Awakens Spoilers aus, aber dort war einfach die Diskussion, oh, der weibliche Charakter ist sozusagen so kompetent. Und dann habe ich einen Beitrag woanders gelesen, wo eine Frau geschrieben hat, dass eigentlich der Charakter, also jetzt kein Spoiler, das erfährt man nämlich am Anfang, dass sie halt schon seit sie ein Kind ist, auf so einem Wüstenplanet lebt, alleine, und dass du als Frau checkst du sofort, okay, die muss mega krass drauf sein, damit die ihre Jugendzeit, ihre Kinderzeit also praktisch alleine auf einem fremden Planet überlebt, muss die ja sich irgendwie durchkämpfen und sich verteidigen können. Und dann weiß man, wie, ja, die kann dann natürlich mit ihrem Stab Leute zusammenschlagen und so, die hat das lernen müssen. Aber männliche Zuschauer denken an das dann nicht, haben diesen Perspektiven
haben eben nicht unbedingt gelernt, sich in Frauenfiguren
hineinzudenken. Genau. Und die haben dann einfach so, die schön fast badass und bla bla bla, aber männliche Charakter irgendwo anders sind sonst immer die mega geilsten, sind Jason Bourne, er kann alles, bla bla bla. Aber wenn seinem weiblichen Charakter aus realistischen Gründen einfach mal in etwas gut ist, dann wird gerade, oh, sie ist so überzeichnet, sie ist immer eine Mary Sue, dann kommt eben, dass man diesen Begriff Mary Sue wird dann leider falsch oder übertrieben verwendet, das nervt dann auch wieder. Ja, und dann finde ich das interessant, wie dann so Rezeptionen von weiblichen und männlichen Charakteren so unterschiedlich sein kann, weil eben die Perspektive, sie sich nicht gewöhnt sind, die Perspektive eines weiblichen Charakters als die Heldin, als die, die draus kommt, die weiß, wie man kämpft und so, das ist einfach mal ungewohnt.
Dass es vielleicht erwartet wird, immer, dass bei Frauen noch stärker erklärt wird, woher es kommt.
Ja, es muss natürlich müssen sie 10 Stunden sehen, wie sie jetzt trainiert hat und so. Das ist dann, okay, ja, sie ist jetzt ein Badass. Ja. Und dann gibt es einfach so Fälle, wo sich das wiederholt, wo die Leute dann immer den Fähigkeiten der Frau das nicht zutrauen, während es bei den Männern wie einfach dazugehört.
Ja.
In anderen Formen.
Ja, ich meine, das kriegen wir ständig berichtet, genau. Auch aus der Wirtschaft, aus allen möglichen Berufsfeldern. Das.
Und wenn sie es irgendwie beigebracht hat, dann immer, weil sie irgendwie was manipuliert hat, sich irgendwie raufgeschlafen hat, jetzt so wirklich blöd gesagt, aber es gibt Männer, die so denken. Ne? Und höchstwahrscheinlich auch Frauen.
Ja. 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 Genau, umso cooler, wenn es mehr verschiedene Hauptfiguren gibt.
Mhm.
Und auch nicht nur Frauenfiguren. Also, wie gesagt, es gibt ja erstens mehrere Geschlechter da draußen und zweitens eben auch diverse soziale Marker. Und ich überlege gerade, ob mir auch noch ein Beispiel einfällt, was ich super fand. Ich habe schon Elementary erwähnt, was mir echt gut gefiel. Oder auch eben How to Get Away with Murder, wo du auch ein sehr diverses Cast hast, so vom Schwerpunkt her. Also dass auch viele People of Color da drin hat oder auch von der Sexualität her auch ein bisschen diverser. Genau, und ich bin sicher, es gibt noch so viele Beispiele. Ich meine, Orange is the New Black ist ja auch ein sehr schönes Beispiel, wo man halt wirklich lernt mit den unterschiedlichsten. Das hat mir auch jemand berichtet, dass sie gerade in Orange is the New Black verschiedene Charaktere hatte, die sie so erst überhaupt nicht nachvollziehen konnte oder nicht akzeptieren konnte, wie die sind, und irgendwie gelernt hat, anhand von denen dann auch mit denen mitfühlen zu können oder akzeptieren zu können, dass es Menschen gibt, die eben auch so denken oder fühlen, und dass das auch ihre Berechtigung hat. Und ich meine, das ist ja auch das, was ich sagen würde, Geschichten einem halt sehr stark mitgeben, dass sie einem ermöglichen, die Welt, also Dinge über die Welt zu lernen, ohne dass man es immer am eigenen Leib erfahren muss, dass man Dinge über die Welt lernt und über andere Menschen und ja, und ich meine, die Welt ist so vielfältig, deswegen wäre es cool, wenn diese Geschichten halt genauso vielfältig wären. Ich glaube, damit haben wir gesagt, was wir zu diesem Thema sagen wollten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Gell?
Ja.
Wir waren Ann-Sophie und
Nuria.
Tschüss.
Tschüss.
Ist es 11 oder 4?
Ja, ich glaube,
okay.
Das hat mich
wahrgenommen.
Fertig.